erleben Sie unseren neuen Hyundai Showroom im Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim.
Es ist ein Weg, den Jutta Hoffmann schon so viele Male gegangen ist. Vom Freibad nach Hause. Die Straße entlang dauerte etwas länger, aber der absteigende Waldweg führt in nur 15 Minuten zum Elternhaus der 15-Jährigen. Ziemlich praktisch also, so schnell zu Fuß zum Schwimmbad und zurückzukommen, doch am 29. Juni 1986 geht sie ihn zum letzten Mal. Jutta kommt nie wieder nach Hause.
Abgrundtief. Der True Crime Podcast der VRM.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Abgrundtief. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und euer Host. Und heute geht es um einen Fall, den ich aus gleich zwei Gründen sehr spannend finde. Zum einen natürlich das Verbrechen an sich, denn darum geht es ja bei uns hier, um Verbrechen aus unserer Region, zwischen Worms und Wetzlar und damit näher als uns eigentlich lieb ist. Zum anderen aber bringt unser heutiger Fall eine ganz, ganz aktuelle Relevanz mit sich. Denn der eigentlich schon 37 Jahre alte Fall ist ein Cold Case. So werden die Fälle bezeichnet, die schon länger ruhen, wo die Spuren, wie der Name schon sagt, längst erkaltet sind, bei denen aber, je nach Bundesland, eine eigene Cold Case Unit immer mal wieder daran arbeitet. So auch im heutigen Fall. Und plötzlich wird der Cold Case wieder sehr, sehr heiß und steht kurz vor der Aufklärung. Lasst uns zunächst aber trotzdem erst einmal in die Vergangenheit reisen, genauer gesagt in das Jahr 1986 und in den Ort Lindenfels. Lindenfels, das ist eine Kleinstadt im Odenwald, heute zählt sie gut 5000 Einwohner. 1986, dem Jahr, in dem der heutige Fall stattgefunden hat, waren es knapp 5000. Lindenfels liegt irgendwo zwischen Darmstadt und Heidelberg. Nicht direkt dazwischen, ein klein wenig weiter in Richtung Osten, im Kreis Bergstraße in Hessen. Timo Glock wurde hier geboren, ehemaliger Formel 1 und DTM-Fahrer. Ansonsten ist es hier aber eher ruhig, beschaulich könnte man sagen. Hier wohnt Familie Hoffmann in einem Einfamilienhaus. Das sind Sohn Horst, Tochter Jutta und die Eheleute Hoffmann. Jutta und Zwillingsbruder Horst haben noch zwei weitere, etwas ältere Geschwister, die aber schon ausgezogen sind. Und normalerweise weiß man ja nicht unbedingt etwas über die Familien, in deren Kreis ein Verbrechen passiert, aber in diesem Fall hat sich die Polizei schon sehr früh an die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst gewandt. Und um den Fall dort filmisch einzubetten, da erfährt man dann ja doch so einiges. Etwa, dass Sport in der Familie Hoffmann eine wichtige Rolle gespielt hat. Der Vater ist Vorsitzender im Lindenfelser Motorsportclub. Sein Sohn Horst ist auch im Motorsport aktiv, hat mit seiner Motocross-Maschine sogar schon einen Meistertitel gewinnen können. Jutta hingegen ist unmotorisiert unterwegs. Sie ist im Judo-Club. Sie beherrscht die japanische Kampfkunst. Gegen ihren späteren Mörder kann sie sich aber trotzdem nicht verteidigen. Am Tag von Juttas Verschwinden herrscht eine angespannte, eine aufgeregte Stimmung in Lindenfels. Aber nicht nur dort, denn am 29. Juni 1986 findet das Endspiel der Weltmeisterschaft 86 statt. In Mexiko trifft die Fußballnationalmannschaft der Bundesrepublik Deutschland. Der Zusatz ist wichtig, schließlich gibt es zu dieser Zeit auch noch eine deutsch-demokratische Republik auf das Team der Argentinier. Die deutsche Elf hat zuvor gegen Marokko, Mexiko und Frankreich gewinnen können und fiebert nun dem Titel entgegen und damit auch viele Lindenfelser. Das spürt auch Jutta, die mit ihrer Mutter an diesem Tag ins Freibad geht. Wie gesagt, es ist nicht weit und an einem Sommertag eine willkommene Abkühlung. Jedenfalls sind die Jungs aus ihrem Freundeskreis auch schon richtig heiß auf das Spiel. Jutta kann dem trotz Sportlerfamilie aber irgendwie nichts abgewinnen. Aber vielleicht führt das wenigstens dazu, dass einer ihrer Freunde sie mit nach Hause nimmt. Denn die wollen pünktlich natürlich zum Anstoß vor dem Fernseher sein und Jutta ist mittlerweile alleine mit ihren Freundinnen und Freunden im Freibad. Ihre Mutter ist schon vor einiger Zeit aufgebrochen, aber das macht ja in dem Fall nichts, denn Jutta hat noch 3-4 gute Freundinnen um sich. Und überhaupt, wie immer sagt Juttas Mutter auch an diesem Tag, ruf einfach an, ich komme dich dann abholen und das auch, obwohl es nur 15 Minuten Fußweg bis nach Hause sind. Die Eltern sind da diesbezüglich generell immer sehr vorsichtig und sehr behütend. Sie tun alles, damit ihre Tochter auch immer sicher von A nach B kommt. An diesem Sonntag greift Jutta allerdings nicht auf das Angebot ihrer Mutter zurück. Auch einem Freund sagt sie ab, er will in etwa 30 Minuten mit dem Auto los, das Endspiel schauen. Er könnte sie einfach mitnehmen. Aber Jutta will jetzt nach Hause. Und überhaupt, das bisschen Fußweg, die Viertelstunde, ist doch ein schöner Tag. Laufen ist gesund und so hat sie auch noch Zeit, sich am Kiosk ein Eis zu kaufen, das sie auf dem Heimweg essen will. Und so verabschiedet sich Jutta von ihren Freunden im Freibad. Es ist etwa 17.45 Uhr. Was da noch keiner weiß, es wird ein Abschied für immer. Es ist das letzte Mal, dass sie ihre Freundin so sehen werden, denn Jutta verschwindet auf dem Weg nach Hause. Sie geht den Waldweg, den sie schon so oft zuvor gegangen ist. Aber was dann genau passiert, das ist unklar. Sie wird dabei wohl noch einmal gesehen. Das muss dann so zwischen 17.45 Uhr und 18 Uhr gewesen sein. Und zwar von einer jungen Mutter, die um diese Zeit auch auf dem Waldweg unterwegs ist. Mit ihrer kleinen Tochter ist sie in die gleiche Richtung wie Jutta unterwegs, aus Richtung Freibad in Richtung Lindenfels. Und sie sieht Jutta nur, weil sie sich umschaut. Jutta ist etliche Meter hinter der Frau. Sie kann daher keine genauen Angaben machen, aber das, was sie rein äußerlich später bei der Polizei über das Mädchen berichtet, das in einiger Entfernung hinter ihr läuft, das passt auf Jutta. Ich habe ja gerade schon gesagt, sie schaut sich um und das hat auch einen Grund, der etwas mit dem Verschwinden von Jutta zu tun haben könnte. Es kommen ihr nämlich zwei Männer entgegen, also von Lindenfels dann in Richtung Freibad, die ihr irgendwie komisch vorkommen. Sie fühlt sich unwohl. Irgendwie hat sie Angst vor den beiden Männern, also schaut sie sich um, ob sie alleine auf dem Weg unterwegs ist oder ob da noch jemand ist. Sollten die Männer ihr irgendwas antun oder sich komisch verhalten, ob es dann eine Zeugin gibt, ob dann jemand Hilfe holen kann oder ob die Männer einfach dadurch weitergehen, weil sie bei was auch immer nicht erwischt werden wollen. Und naja, dabei sieht sie halt Jutta. Sie geht also zumindest etwas beruhigter weiter ihres Weges, allerdings nur langsam. Mit ihrem kleinen Kind kommt sie nicht wirklich flott voran. Mal will es in den Buggy, dann selbst laufen, dann entdeckt es ein schönes Blatt, einen tollen Stock und ist auch so natürlich nicht so flink wie eine Erwachsene. Daher hätte Jutta die beiden eigentlich überholen müssen in dem Tempo, was sie gelaufen ist. Nicht direkt nach dem Umdrehen, aber der Weg ist der gleiche gewesen und der Unterschied in der Geschwindigkeit so deutlich, dass Jutta eigentlich an ihr vorbeikommen müsste. Aber das tut sie nicht. Ist die 15-Jährige vielleicht irgendwo abgebogen? Richtige Wege gibt es dort zumindest nicht, die von dem Nachhauseweg abzweigen. Vielleicht hat sie einen Trampelpfad benutzt. Vielleicht ist sie einfach in den Wald gegangen oder sie hat etwas vergessen und ist noch einmal umgekehrt. Könnte ja auch gut sein. Aber was auch immer vorgefallen ist, die junge Mutter wird nicht von Jutta überholt. Das sagt sie später bei der Polizei aus, die natürlich fieberhaft auf der Suche nach Zeugen ist, nachdem Jutta als vermisst gemeldet wird. Und das könnte schon mal eine erste Spur sein. Eine weitere Spur, die liefern ebenfalls zwei Zeugen, die in der Nähe des Waldwegs wohnen, auf dem Jutta Hoffmann eigentlich den Nachhauseweg antreten wollte. Sie stehen gerade in ihrem Garten. Es ist etwa 18 Uhr, der Grill ist an diesem Sommertag. Soweit so normal, aber dann hören sie plötzlich Schreie, die sie später auch der Polizei beschreiben werden. Das in diesem Fall ungewöhnlich ist, aber es sind keine Frauen- oder Mädchenschreie, wie man jetzt in dem Fall Jutta Hoffmann annehmen würde, sondern die eines Mannes. Das Paar geht noch im Garten in Richtung Waldweg und ruft mal in die Richtung, aus der sie die Schreie wahrgenommen haben, aber da kommt keine Antwort und sie schauen dann auch nicht weiter nach. Hat sich Jutta vielleicht gegen den Täter zur Wehr gesetzt? Gut möglich. Immerhin ist sie ja im Judo-Club und kann sich gegen Angreifer somit schon mal ganz gut verteidigen. Das ist in diesem Fall aber nur Spekulation. Das weiß man nicht sicher, von wem diese Schreie kommen und warum sie ausgestoßen werden. Was man aber gesichert sagen kann, es meldet sich eine weitere Zeugin in dem Fall, die an diesem Tag etwas beobachtet hat, das ziemlich sicher in Zusammenhang mit dem Verschwinden von Jutta steht. Eine ältere Dame geht gegen 18.20 Uhr, also rund 20 Minuten nach den Schreien, den besagten Waldweg entlang. Am Wald findet sie dann zwei Gegenstände, einen weißen Schuh und eine Badematte. Sie ruft dann wohl nochmal kurz in den Wald hinein, ob da jemand ist, zu dem die verlorenen Stücke gehören, aber sie bekommt keine Antwort. Also nimmt sie sich die Badematte mit und lässt den Schuh liegen. Der ist allerdings später verschwunden. Ist der Täter noch einmal zurückgekommen, um Spuren zu beseitigen? Oder hat eine Zeugin oder ein Zeuge den Schuh einfach mitgenommen und sich nicht bei der Polizei gemeldet? Auch das ist hier noch eine denkbare Möglichkeit. Jedenfalls sind Juttas Eltern zu dieser Zeit noch ganz unbesorgt. Auch wenn Jutta nicht anruft, es ist ja noch nicht allzu spät. Vielleicht ist sie noch mit ihren Freunden im Freibad. Vielleicht gerade zu Fuß unterwegs oder sie wartet, bis jemand sie mit dem Auto mit nach Hause nehmen kann. Aber als es dann später und später wird, wird Juttas Mutter unruhig. Gegen 20 Uhr kommt Juttas Vater nach Hause. Die Laune ist eigentlich gut. Er freut sich, dass er es somit noch rechtzeitig zum Anpfiff an den Fernseher schaffen wird, aber er bemerkt gleich, dass mit seiner Frau etwas nicht stimmt. Sie macht sich Sorgen, denn so langsam wird es spät. Es wird ungewöhnlich, dass Jutta noch immer nicht zu Hause ist. Das mit dem entspannt Fußball schauen, das wird dann auch nichts. Als Jutta auch gegen 21 Uhr noch nicht zu Hause ist, werden die Sorgen immer größer. Um 21.30 Uhr etwa kehrt Juttas Mutter von ihrer Suche zurück. Gemeinsam mit ihrem Mann brechen sie dann aber trotzdem noch einmal auf. Sie fahren alles ab, schauen bei Juttas Freunden nach, aber es hilft nichts. Sie finden ihre Tochter einfach nicht. Handys gibt's damals noch nicht und somit haben sie keinerlei Spuren, keine Hinweise, wo sich Jutta aufhalten könnte und warum sie immer noch nicht wieder zu Hause ist. Es bleibt ihnen keine andere Wahl. Sie müssen zur Polizei und ihre 15-jährige Tochter vermisst melden. Am nächsten Morgen macht sich dann auch die Polizei auf die Suche. Dann aber richtig. Mit ordentlich Personal wird der Wald durchkämmt. Mit Stäben wird in Laub und Unterholz herumgestochert. Es ist nur eine von vielen Aktionen. Hunde durchsuchen den Wald. Ein Hubschrauber sucht von oben. Feuerwehr, Bereitschafts- und Kriminalpolizei suchen das unwegsame Gelände gleich mehrfach ab. Parallel dazu laufen auch Juttas Familie und einige Freunde den Weg und die Umgebung noch einmal ab und hoffen auf ein Lebenszeichen der 15-Jährigen. Und ein Freund ist es dann, der auch tatsächlich etwas findet. Allerdings nicht Jutta. Hinter einem Baum kauernd sieht er etwas, eine Gestalt. Als er sich nähert, findet er einen alten Mann, völlig dehydriert, desorientiert und geschwächt auf dem Waldboden sitzend. Es ist ein 91-Jähriger, der seit 2 Tagen verschwunden und nicht mehr aufzufinden war. Er ist aber noch so klar, dass er der Polizei ein paar Dinge schildern kann, die möglicherweise was mit Jutta zu tun haben. Er kann jetzt keine genauen Angaben machen, hat aber wohl etwas von einem jungen Mädchen in einem blauen Kleid erzählt. Möglicherweise könnte der Senior also der Letzte gewesen sein, der Jutta vor ihrem Verschwinden noch einmal gesehen hat. Und von einem Mann, den er gesehen hat, hat er gesprochen. Schwierig, wie das jetzt einzuordnen ist. Auf der einen Seite klar, der könnte Jutta und vielleicht auch den Mann, der für ihr Verschwinden verantwortlich ist, gesehen haben. Aber was man hier auch berücksichtigen muss, ist sein wirklich desolater Zustand, wo man jetzt auch nicht genau weiß, wie viel Gehalt seine Aussagen haben. Fakt ist, von Jutta Hoffmann fehlt weiterhin jede Spur. Und das, obwohl die Polizei wirklich monatelang nach dem Mädchen sucht, sogar Seen in der Nähe abpumpt, um auch sicher gehen zu können, dass Jutta nicht da irgendwo verborgen liegt. Und auch über Aktenzeichen XY ungelöst versuchen es die Ermittler. Am 10. Juli 87 wird der Fall in der Sendung vorgestellt. Doch auch im Anschluss an die Ausstrahlung bekommen die Ermittler wohl keine entscheidenden Hinweise, die entweder etwas zu Juttas Aufenthaltsort oder aber dem Menschen führen könnten, der etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat. Und dann passiert erst einmal lange nichts. Bis zum nächsten Jahr, genauer gesagt bis zum 10. Februar 1988. So lange lebt Juttas Familie in Angst und Ungewissheit. Sie geben die Hoffnung nicht auf, dass ihre Tochter noch am Leben ist und dass sie einfach wieder nach Hause kommt. Aber dann, zurück zum 10. Februar 88, ein Mann ist mit seinem Hund im Wald unterwegs, als das Tier plötzlich etwas wittert. Der Mann geht mit dem Hund tiefer in den Wald in Lindenfels, als er plötzlich Knochen erblickt. Knochen, die auf den ersten Blick erkennen lassen, hier liegt ein Mensch und kein Tier. Und wenig später ist dann auch klar, wer hier liegt, nämlich die vor rund 1,5 Jahren verschwundene Jutta Hoffmann. Kleidungsreste und ein Vergleich des Zahnschemas ließen dann diesen Rückschluss zu. Für die Staatsanwaltschaft wird damit zur Gewissheit, was man schon länger vermutet hat, nämlich, dass Jutta Hoffmann Opfer eines Verbrechens geworden ist. Was in dem Zusammenhang dann aber ziemlich interessant ist, noch in der Woche nach dem Auffinden von Juttas Leiche ist man sich ziemlich sicher, dass sie dort nicht die ganze Zeit gelegen hat. Die Feuerwehr sagt, dass es zwischen dem Freibad und der Stadt im Grunde keinen Zentimeter mehr gibt, den man nicht gründlich abgesucht hätte. Wie gesagt, viele Menschen, Hunde, Helikopter, die hätte man ja finden müssen. Deshalb scheint es so, dass Jutta Tage nach ihrem Tod wieder zu der Stelle zurückgebracht worden ist, an der sie ursprünglich verschwunden war. Und dann wird ermittelt. Es wird befragt, es wird gesucht, aber der Fall Jutta Hoffmann wird nicht gelöst. Es gibt auch noch einen Hinweis auf zwei verdächtig wirkende Männer, die in der Nähe des Waldweges an einem geöffneten Kofferraum eines Autos herumhantiert haben. Ich habe da im ersten Moment direkt an die Beobachtung dieser jungen Mutter gedacht, die mit ihrem Kind auf dem gleichen Weg wie Jutta unterwegs war. Es soll ein Alzeyer Kennzeichen gewesen sein. Vielleicht haben die Männer Jutta in ihr Auto eingeladen und, wie die Polizei das vermutet, dann erst später wieder in dem Waldstück abgelegt. Aber auch diese Spur erkaltet und so wird dann auch der ganze Fall zu einem Cold Case. Zu den Akten gelegt wird er aber nicht. Immer wieder wird an diesen Cold Cases ermittelt, aber für die Öffentlichkeit bleibt es zumindest erst einmal lange ruhig. Ziemlich lange. Viel Zeit verstreicht, ehe man wieder von dem Fall Jutta Hoffmann hört. Genauer gesagt ganze 36 Jahre. Denn am 22. März 2023, also gar nicht mal lange her, da sucht die Polizei noch einmal den Weg an eine breite Öffentlichkeit und der Fall wird erneut bei Aktenzeichen XY ungelöst vorgestellt. Im Studio bei Moderator Rudi Zerne ist unter anderem Kriminalhauptkommissarin Tanja Becker. Sie leitet die Cold Case Unit des Hessischen Landeskriminalamtes und ein bisschen überraschend kommt es dann schon, dass die brandneue Erkenntnisse mit im Gepäck hat, als sie dort im Studio auftritt. Angaben zum Motiv, zum Tathergang und zu der Täterpersönlichkeit hat man nun und daraus ist ein erstaunlich klares Bild entstanden und eine ganz neue Spur, wie Becker das formuliert. Und auch der Täterkreis, den kann man nun recht genau eingrenzen. Der Gesuchte soll ein Sexualstraftäter sein. Auf einem nicht gerade abgelegenen Weg eine solche Tat zu begehen am helllichten Tag, das zeugt von einem großen Triebdruck. Immerhin war das Risiko zu dieser Zeit, an diesem Ort entdeckt zu werden, ja nicht gerade gering. Es wird außerdem wegen Mordes ermittelt, denn man geht davon aus, dass der Mord dazu gedient hat, eine vorangegangene Vergewaltigung zu verdecken. Er soll ortskundig gewesen sein, also vermutlich auch der Region Südhessen, Darmstadt, Odenwald, so aus der Ecke kommen. Bei der Tat soll er Mitte 20 gewesen sein, das heißt 2023 müsste er circa 60 oder etwas älter sein. Außerdem soll er blonde Haare und blaue Augen haben. Und das ist doch schon mal ziemlich präzise, oder? Wie sich aber später herausstellt, sind die Behörden jetzt nicht nur in die Sendung gegangen, weil sie sich Hinweise aus der Bevölkerung erhofft haben, sondern eher, weil sie sich Hinweise vom Täter selbst erhofft haben. Und hier wird es ziemlich abgefahren. Man hat da schon so jemanden im Visier, jemanden, von dessen Schuld oder Täterschaft man eigentlich auch schon überzeugt ist. Aber man kann oder will jetzt noch nicht zuschlagen. Und so freundet sich ein verdeckter Ermittler mit dem Mann an. Das passiert Ende 2021. Der Verdächtige engagiert sich in einem Tierheim, interessiert sich sehr für Tiere aller Art und so platziert man den verdeckten Ermittler eben genau dort, im Tierheim. Die beiden freunden sich an, so wie es der Plan war, und schauen gemeinsam Fernsehen. Etwa am 22. März 2023. Es läuft, wie es der Zufall so will, Aktenzeichen XY. Und wie es der Zufall so will, wird genau an diesem Abend noch einmal der Fall Jutta Hoffmann platziert. Und die Kriminalhauptkommissarin betont darin mehrfach, dass sie richtig viel in der Hand haben, dass der Täterkreis sehr genau eingegrenzt werden kann und dass man schon sehr, sehr weit ist in den Ermittlungen. Und dann noch ein Hammer zum Abschluss, der Name Peter könnte eine bedeutende Rolle spielen. Und so sitzt da der verdeckte Ermittler zusammen mit dem Tatverdächtigen und letzterem dürfte es wohl eiskalt den Rücken heruntergelaufen sein. Denn er ist 61, blond, ist blauäugig und heißt Peter. Diese Ausstrahlung im ZDF, die Freundschaft zwischen den beiden Männern und auch, dass sie nun gemeinsam, ja, zufällig diese Sendung schauen, das alles war von langer Hand geplant. Man wollte ganz einfach beobachten, wie reagiert der Mann? Und jetzt können wir ihn ja auch beim Namen nennen. Wie reagiert Peter, wenn er mit dem Fall und vor allem mit den neuen Erkenntnissen konfrontiert wird? Wir haben an dem Abend kein Geständnis von ihm bekommen, hat der Leiter der verdeckten Ermittlungen im Anschluss gesagt. Aber er habe Reaktionen gezeigt. Und zwar beim Fall aus Lindenfels stärker als bei einem anderen Cold Case, der auch Teil der Sendung war. Der Beschuldigte habe den Fall sehr gespannt und mit einem starren Blick verfolgt. Er hat nervös seine Hände geknetet. Den anderen Beitrag aber deutlich entspannter verfolgt. Und nach der Sendung hat er dann zu seinem vermeintlichen Freund gesagt, dass er kein Mörder ist. Und er hat geschworen, mit dem Fall in Lindenfels nichts zu tun zu haben. Aber es scheint ihn wirklich mitgenommen zu haben. Zurück in der Klinik soll er versucht haben zu belegen, dass er 1985 von Südhessen nach Norddeutschland gezogen ist. Das kann ihn entlasten, muss aber nichts heißen. Man kann ja auch mal wieder in der alten Heimat sein. Noch brüchiger wird dieser Versuch eines Alibis aber, als Verwandte des Mannes befragt werden. Die sagen nämlich, der hat 86, 87 bei uns gewohnt, in Biebesheim. Und Biebesheim ist nicht mal eine Autostunde nordwestlich von Lindenfels. Woher man das alles so genau weiß, das ist der nächste Kracher in diesem Fall. Der Mann, der dringend tatverdächtig ist, Jutta Hoffmann vergewaltigt und ermordet zu haben, muss sich aktuell vor Gericht verantworten. Und zwar genau während ich diese Folge hier konzipiere und skripte. Der Mann, er heißt Peter, das wissen wir schon, Peter F., ist 61 Jahre alt, als es am 30. März heißt, die Staatsanwaltschaft hat einen dringend tatverdächtigen gebürtigen Bensheimer festgenommen. Dem wird Vergewaltigung und Mord vorgeworfen, aber er macht noch keinerlei Angaben zu den Vorwürfen. Auf ihn gekommen ist man aufgrund von Spuren, die man auf einem Spaten gefunden hat. Dieser Spaten gehört eigentlich zu zwei Jugendlichen. Sie sind Cousins und haben in dem Wald in Lindenfels eine kleine Holzhütte gebaut. Dafür haben sie mit dem Spaten auch etwas Waldboden ausgehoben. Anschließend haben sie den Spaten dann in die Hütte gelegt. Jeder hätte ihn dort herausholen können. Getan hat es aber anscheinend Peter F. Und dann hat er damit ebenfalls ein Loch ausgehoben. Eine Hütte wollte er aber nicht bauen, vielmehr ein Grab schaufeln. Und in dieses Loch legte er dann die Leiche von Jutta Hoffmann. Und dabei hat er Spuren hinterlassen. Eben nicht nur im Wald, sondern auch an dem Spaten selbst. Schon damals, 1988, hat man durch Abkleben des Spatens, den man ja dann im Wald gefunden hat, Fasern sicherstellen können. Zu dieser Zeit, also vor nun 34 Jahren, da konnte man mit den Spuren, mit den gefundenen Fasern aber noch nicht allzu viel anfangen. Die Technik der DNA-Analyse war damals noch nicht so fortgeschritten und gut entwickelt, wie sie es heute ist. Und das ist ja das Schöne an so einem Cold Case, wenn sich da was entwickelt, dann wird auch wieder ermittelt. Der Fall liegt ja nicht irgendwo im Archiv, sondern bleibt griffbereit und dann ist es eben gelungen, eine DNA-Spur zu sichern und die dann auch noch einer Person zuzuordnen. Und neben den Fasern, die man damals sicherstellen konnte, gab es da auch so ein paar Vertiefungen an dem Holzgriff des Spatens. Für die Experten ist gleich klar, das sind so Stellen, an denen potenziell Hautschuppen haften könnten. Also wird wieder abgeklebt und es werden weitere Spuren gesichert. Und genauso ist man dann auch auf eine DNA gekommen. Man hatte auch noch rot gefärbte Anhaftungen gefunden, aber das war offensichtlich kein Blut, wie man zunächst angenommen hat. Und plötzlich, nach so vielen Jahren, hat man einen dringenden Tatverdacht und einen mutmaßlichen Täter ausgemacht. Und nicht nur den Namen, sondern auch noch so ein paar Infos, die hier ganz gut zu dem Fall passen. Und zwar konnte dann ermittelt werden, dass der Verdächtige im Zeitraum um die Tat, also 86, in Südhessen gelebt hat. Er hat bei einer Zeitarbeitsfirma in Darmstadt gearbeitet und auch eine Impfung gegen Tetanus 1986 bei einem Arzt in Griesheim bekommen. Und das belegt, dass er sich in der Region aufgehalten hat. Und dann hat es noch einige Zeugenaussagen gegeben. Alleine 22 nach der Ausstrahlung des Falls bei Aktenzeichen XY innerhalb von nur 2 Tagen. Und daraufhin erhärtet sich der Tatverdacht immer weiter. Schon sehr früh ist auch ein bisschen was bekannt. In einer ersten Mitteilung erklärt die Polizei, dass der 61-Jährige mehrfach wegen Sexualdelikten und anderen Straftaten verurteilt worden ist. Seit 2012 ist er aufgrund eines Urteils des Kieler Landgerichts im sogenannten Maßregelvollzug in einem psychiatrischen Krankenhaus in Norddeutschland untergebracht. Am 30. März 2023 geht es für den Mann dann aber nach Darmstadt, wo er einem Ermittlungsrichter vorgeführt wird. Im Anschluss bringt man ihn dann aber nicht wieder in das Krankenhaus zurück, sondern in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung. Und da wartet er auf seinen Prozess, der dann am 15. November 2023 am Darmstädter Landgericht startet. und eingangs fasst Staatsanwältin Eva Heidt noch einmal alles zusammen und rekonstruiert dann auch, wie man annimmt, wie es damals abgelaufen ist. Jutta geht also den Waldweg vom Schwimmbad nach Hause. Und kurz vor einer Treppe tritt der Angeklagte Peter F. in Erscheinung, schubst die Schülerin nach rechts, woraufhin sie in den Wald stürzt. Er zieht Jutta weiter in den Wald hinein, ein Stück weg vom Weg, und zieht ihr dann einen Gürtel um den Hals. Dann vergeht der damals 25-Jährige sich an dem 10 Jahre jüngeren Mädchen. Er vergewaltigt sie. Das Fesseln, das sei Teil seiner sexuellen Fantasie, erklärt die Staatsanwältin. Und dann, als er endlich von ihr ablässt, dann sticht er auf sie ein. Mit einem Messer auf den Oberkörper. Jutta soll niemandem von der Vergewaltigung erzählen können. Juristen sagen dazu Verdeckung einer Straftat und das ist ein Mordmerkmal. Hinzu kommt, Peter F. ist zu dieser Zeit auf Bewährung, denn schon 1983 wird er wegen versuchter sexueller Nötigung zu einer Haftstrafe verurteilt, die 2 Jahre später mit Bewährung bis 89 endet. In einem Fall soll er eine Frau mit einer Gaspistole bedroht haben, eine andere mit einem Messer, und nachdem eine Frau sich wehren konnte und damit knapp einer Vergewaltigung entgehen konnte, hat F. ihr daraufhin Drohbriefe geschrieben, voller Gewalt und Sex, ganz detailliert, was er mit ihr machen würde. Lasst uns hier, wo wir gerade schon dabei sind, noch einen kleinen Exkurs machen. Einen Exkurs zu Peter F. Was weiß man über diesen Mann, der dringend tatverdächtig ist, Jutta ermordet zu haben? Ich habe es ja gerade schon erzählt, F. ist jetzt nicht gerade ein unbeschriebenes Blatt. Einschlägig vorbestraft war er. Wie gesagt, versuchte sexuelle Nötigung, eine versuchte Vergewaltigung, das bringt ihn ins Gefängnis. Er muss 9,5 Jahre Haft absitzen, wird 2008 wieder auf freien Fuß gesetzt und kommt unter Führungsaufsicht. Außerdem muss er regelmäßig Medikamente einnehmen, die seinen Geschlechtstrieb und seine Potenz mindern. Das geht dann auch eine Weile gut, aber dann schildert F. körperliche Probleme. Er ist da 49 Jahre alt und die Führungsaufsicht und sein Therapeut haben sich dann für das Absetzen der Medikamente ausgesprochen. Gleichzeitig sollte die Führungsaufsicht dann für 1 Jahr verlängert werden. Das klingt für alle Beteiligten wie ein guter Kompromiss eigentlich, aber einer ist dagegen, und zwar ein Sexualwissenschaftler der Uni Kiel, der in diesem Fall im Bilde ist, und er sollte Recht behalten. 3 Jahre nimmt er die Medikamente und in dieser Zeit ist keine Entgleisung vermerkt. 2011 dann nicht mehr und es dauert wirklich nicht lange, bis Peter F. wieder einmal die Kontrolle verliert. Im Januar 2012 erfindet er eine Tochter, angeblich 3 Jahre alt, und sucht eine Babysitterin für das nicht existierende Kind. In dem Glauben, zu einem Kennenlerngespräch mit dem Vater einer kleinen Tochter zu gehen, treffen sich die junge Frau und Peter F. am 24. Januar. Es geht noch alles gut. Einen Tag später erzählt F. seinem Therapeuten, dass sein Sexualtrieb, Zitat, mit Macht zurückgekehrt ist. Einen weiteren Tag später folgt das zweite Treffen mit der potenziellen Babysitterin. Peter F. erscheint ohne Kind, aber dafür mit Klebeband, Pfefferspray und Handschellen. Er greift die Frau an, die aber kann fliehen und F. stellt sich später seiner Bewährungshelferin. Dafür muss er erneut ins Gefängnis, 5 Jahre Haft wegen versuchter, besonders schwerer Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung. Und damit ist schließlich auch seine Unterbringung in einer forensischen Klinik beschlossene Sache. Aber springen wir noch einmal weiter zurück in das Jahr 1986. Nach dem Mord nimmt er den besagten Spaten, der ihn später überführen wird, gräbt ein Loch und platziert die Leiche von Jutta Hoffmann darin. Anschließend nimmt er noch ein paar Gegenstände von Jutta mit, unter anderem eine weiße Sporttasche von Adidas, die auch bei Aktenzeichen XY gezeigt wird. An dem Tag nach der Tat erscheint F. nicht zur Arbeit. Stattdessen meldet er sich krank. Und lasst uns nochmal auf die weiße Sporttasche zurückkommen. Wenn jetzt jemand aus meinem Bekanntenkreis eine weiße Adidas Sporttasche hätte, würde mir ehrlich gesagt nichts komisch daran vorkommen. Aber dem Cousin des Angeklagten, dem dämmert nun etwas. Könnte das die Sporttasche sein, die Jutta damals mit dem Schwimmbad hatte? An dem Tag, an dem sie ermordet wurde? Es wird aber noch klarer für den Zeugen, dass sein Cousin etwas mit dem Verschwinden des Mädchens zu tun haben könnte. Damals nicht, aber jetzt, wo er zurückschaut, ergibt es alles irgendwie Sinn. Etwa die Sporttasche oder aber auch das kleine Kästchen, das er zu Hause in einer Kammer gefunden hat. In dem Kästchen waren eine silberne Kette, 1 oder 2 Ringe und ein paar persönliche Gegenstände, unter anderem ein Ausweis, ein Schülerausweis. Er erinnert sich nicht mehr an alles, was darauf stand. Er weiß aber noch, dass er zuerst dachte, dass es der Ausweis seiner Schwester sei, weil er auf den ersten Blick einfach nur den Ausweis eines Mädchens gesehen hat. Und warum sollte auch der eines fremden Mädchens da liegen? Aber dann schaut er sich den Ausweis nochmal an, blickt auf das Foto und stellt fest, nein, das ist nicht seine Schwester. Und an ein Wort erinnert er sich noch. Lindenfels. Das hat auf dem Ausweis gestanden. Der Ort, an dem Jutta Hoffmann bis zu ihrem Tod gelebt hat. Am zweiten Prozesstag werden dann weitere Zeuginnen und Zeugen gehört, etwa die 82-Jährige, die mit dem damals 91-jährigen Mann gesprochen hat, der bei der Suchaktion im Wald gefunden wurde. Ihr gegenüber hat er zwar erneut ein Mädchen erwähnt, allerdings nicht mehr von einem Mann gesprochen. Die 82-Jährige war damals auch auf dem Waldweg unterwegs, hat die Badematte gesehen, den weißen Schuh und die junge Mutter mit ihrem Kind. Jutta hat sie aber nicht gesehen. Also erst einmal nicht wirklich belastend, was die Zeugen hier beitragen können, und auch einer der Söhne des Angeklagten sagt, dass sein Vater ihm am Telefon versichert habe, mit der Tat nichts zu tun gehabt zu haben. Wie glaubwürdig das ist, kann ja jeder selbst für sich entscheiden. Klar ist aber, ein Geständnis oder irgendwas, was ihn mit der Tat in den Zusammenhang bringt, kommt dem Angeklagten nicht über die Lippen. Und auch als Peter F. einen Tag nach der Aktenzeichenausstrahlung Besuch von einem LKA-Mann bekommt, äußert er sich nicht. Der Ermittler hat ihm gesagt, dass er Gegenstand der Ermittlungen in dem Fall ist. Auch da hat man sich wieder irgendeine Reaktion verhofft, die einen vielleicht weiterbringt in der Sache, aber erneut bleibt er stumm. Wesentlich interessanter scheint da eine Unterhaltung des Angeklagten mit einem Pfleger zu sein. Und im Gespräch über den Fall soll Peter F. dem Pfleger dann gesagt haben, dass im Fall Jutta Hoffmann ein Messer eingesetzt worden ist und dass ein alter Mann im Wald gewesen sei. Aus Sicht der Ermittler ist vor allem der Bezug zu dem Messer Täterwissen, also etwas, was ihn verdächtig macht, weil es noch nicht von den Behörden kommuniziert worden ist und somit eigentlich nur der Täter wissen kann. Nehmen wir also mal an, Peter F. war damals der Täter, derjenige, der die 15-jährige Jutta Hoffmann vergewaltigt und getötet hat. Dann müsste man nun ebenfalls noch herausfinden, unter welchen Umständen das passiert ist. Es ist die so gefürchtete verminderte Schuldfähigkeit, die über allem schwebt. Denn ohne seine Medikamente, ohne Behandlung, kann er sich da überhaupt noch selber steuern? Naja, das ist etwas, was aus heutiger Sicht natürlich schwer zu sagen ist. Und so hat der Facharzt für Psychiatrie und Neurologie Dr. Peter Haag keine leichte Aufgabe, als er im Dezember 2023 im Gericht erklären soll, wie es um den Angeklagten steht. Von ihm verlangt wurde eine Prognose auf dem Informationsstand von 1986. Und dafür analysiert er erst einmal die Tat an sich. Und man könnte daraus schließen, dass er sehr kontrolliert gehandelt hat. Er hat die Tat begangen, dann eine Grube ausgehoben, Leiche darin versteckt und zugeschüttet. Das ist keine Affekthandlung. Auch dass er drogen- oder alkoholabhängig war oder ist, ist in diesem Fall hier nicht zutreffend. Auch die damalige Schlussfolgerung, dass Peter F. Frauen vergewaltigen wollte, weil sie ihn gekränkt hätten, hält der Gutachter für falsch. Er sagt, sein Verhalten lässt sich allein durch seine dissoziale Persönlichkeitsstörung erklären. Er widerspricht vor Gericht auch den Gutachten, die dafür gesorgt haben, dass F. 2012 in eine geschlossene forensische Klinik musste. Also alles gar nicht mal so eindeutig, wie man sich das vor der Verhandlung vielleicht gewünscht hätte. So sieht das jedenfalls die Verteidigung, naturgemäß natürlich. Sie fordert nicht weniger als Freispruch. Im Grunde haben sie nichts, wirft sie dem Gericht vor. Jedes Indiz sei willkürlich, die Indizienkette sei kreativ zusammengesetzt, sodass man im Prinzip nicht wisse, was passiert sei. Denn alles sind nur Vermutungen, abgeleitet von Indizien. Etwa die DNA. Eigentlich ja ein relativ sicheres Indiz dafür, dass der Angeklagte das Loch ausgehoben hat. Aber hat er den Spaten, wie die beiden Cousins, die die Hütte gebaut haben, vielleicht vorher in der Hand? Oder nachdem jemand anderes das Grab ausgehoben hat? Das lässt sich eben nicht mehr sagen. Die Verteidigung gibt auch zu bedenken, dass zwischen 1984 und 88 insgesamt nun 8 Ermittlungsverfahren gegen Peter F. gelaufen sind. Er hatte viel mit der Polizei zu tun und vielleicht wurde die DNA ja irgendwie anderweitig übertragen. Es gibt auch Zweifel daran, wie verwertbar die gewonnenen Erkenntnisse sind, die der verdeckte Ermittler geliefert hat. Für einen der Verteidiger ist diese ganze Vorgehensweise ohnehin nicht legal und die Indizien damit wertlos. Es sind auch noch weitere Gegenstände untersucht worden, neben dem Spaten, etwa Juttas blaues Kleid, auf dem Blutspuren haften, ein Gürtel und ein kleiner Knopf. DNA hat man, wie gesagt, nur an dem Spaten gefunden. Wie auch immer man dieses Indiz jetzt gewichtet, der Gürtel des Mädchens war, als man ihn gefunden hat, in einer Doppelschlinge gewickelt. Er wurde Jutta also wahrscheinlich um den Hals gewickelt. Nicht eng genug, um sie zu töten, aber eng genug, um damit Fantasien von Würgen ausleben zu können. Eine Vorliebe, die man bei dem Angeklagten schon früher feststellen konnte. Peter F. hatte schon deutlich früher andere Frauen gewürgt und auch ihre Kleidung zerschnitten. Und zerschnitten war auch die Bikinihose von Jutta Hoffmann. Und wo wir gerade bei alten Spuren sind, auf der Kleidung der 15-Jährigen wurden auch Hinweise auf Sperma festgestellt. Also über die Tat an sich weiß man ganz gut Bescheid. Lasst uns das noch einmal grob rekonstruieren. Jutta verlässt an diesem 29. Juni 1986 gegen 17.45 Uhr das Freibad in Lindenfels, will den etwa 500 Meter langen Waldweg zurück nach Hause nehmen, als sie von einem Unbekannten abseits des Weges geschubst oder gezerrt wird. Der zerschneidet ihre Hose, vergewaltigt das Mädchen, würgt es mit ihrem Gürtel und sticht dann schließlich mit einem Messer mehrmals auf sie ein. Ganz klar, der Mann will die Vergewaltigung vertuschen. Jutta soll niemandem davon erzählen können. Verdeckungsabsicht und damit Mord. Im Anschluss an die Tat nimmt der Unbekannte einen Spaten aus einer Hütte, die zwei Kinder gebaut haben. Er hebt damit ein Erdloch aus, in das er die Leiche der Schülerin legt. Anschließend bedeckt er den Körper des Mädchens mit Erde und Ästen. Ein paar persönliche Gegenstände der Toten, etwa ihre Tasche, nimmt der Mann mit, ehe er verschwindet und 37 Jahre lang alle in Unwissenheit lässt. Bis heute, beziehungsweise bis zum Prozessauftakt im Herbst 2023 und dem Ende am 22. Dezember 2023. An diesem Freitag, zwei Tage vor Heiligabend, bekommt Juttas Familie zumindest juristisch Gerechtigkeit. Der Angeklagte, der inzwischen 62-jährige Peter F., wird schuldig gesprochen. Schuldig, Jutta Hoffmann 1986 vergewaltigt und ermordet zu haben. Er wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Unter anderem eben aufgrund der gefundenen DNA am Spaten. Wie der Richter bei der Urteilsverkündung erklärt, hatte sich auf der Leiche sogenanntes Fettwachs gebildet. Das passiert nur, wenn die Leiche in einem feuchten Milieu gelagert wird, also in diesem Fall vergraben oder mit Erde bedeckt. Und diese Erde, die muss ja bewegt worden sein und da kommt eben der Spaten ins Spiel. Außerdem haben Verwandte die weiße Sporttasche im Besitz des Täters festgestellt. Sie haben einen Ausweis und persönliche Gegenstände gefunden, die wahrscheinlich Jutta gehört haben. Dann noch das Blut auf Juttas Kleid und Bikini, ein Nachweis dafür, dass sie erstochen wurde. Wir erinnern uns zurück an die Aktenzeichen XY-Aktion mit dem verdeckten Ermittler. Im Anschluss hat Peter F. ja einem Pfleger gesagt, dass da ein Messer die Tatwaffe war. Ein Fakt, der damals gar nicht kommuniziert worden ist, sprich Täterwissen. Das Ganze ist mehr als die Summe ihrer Einzelteile, sagt der Richter. Und für die Anwältin der Nebenklage hat es nicht nur einzelne Indizien, sondern eine Beweislage ergeben, mit der man schlicht davon ausgehen muss, dass der Angeklagte auch der Täter ist. Nicht eine Sekunde habe es daran Zweifel gegeben. Und so folgte dann eben auch der Urteilsspruch. Stand jetzt, kurz danach, ist er noch nicht rechtskräftig. Es ist auch noch nicht klar, ob die Verteidigung in Revision gehen wird. Das wollten sie zumindest noch prüfen. Für Peter F. könnte sich jetzt seine Situation noch deutlich verschlimmern. Auch das ist derzeit noch offen. Für ihn geht es jetzt erst einmal wieder zurück in den Maßregelvollzug nach Schleswig-Holstein, wo er ja ohnehin seit 2012 untergebracht ist. Eine Strafkammer in Kiel könnte aber auch noch entscheiden, dass er in ein, ja, in An- und Abführung normales Gefängnis verlegt wird. Denn auch fast 40 Jahre nach dem grausamen Verbrechen spürt Peter F. nun am eigenen Leib, Mord verjährt nicht. Und nicht nur, dass man jetzt Gerechtigkeit hat herstellen können, vielmehr ist so ein Urteilsspruch für die Angehörigen der Ermordeten auch immer eine Möglichkeit abzuschließen. Auch wenn das Geschehene niemals gesühnt oder ungeschehen gemacht werden kann, so hilft Aufklärung in vielen Fällen doch ein Stück weit, das Geschehene zu verarbeiten. Vielen Dank, dass ihr diese Folge hier bis zum Schluss angehört habt. Wenn euch der Fall auch so gefesselt hat wie mich, dann bewertet uns doch gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und abonniert Abgrundtief, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Danke auch dafür. Das war's für diese Episode und damit verabschiede ich mich. Sage Tschüss und passt auf euch auf.
Abgrundtief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt, Produktion Mike Dornhöfer. Noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region findet ihr auf unseren Nachrichtenportalen oder in eurer Lieblings-Podcast-App.